MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Vier Wochen Rom am Stück, aber nicht zum Bildungsurlaub, sondern zum Arbeiten. Am 2. Oktober beginnt der letzte Abschnitt der Weltsynode. Es werden Beschlüsse erwartet, die Beratungs- und Entscheidungsstrukturen in der Kirche umkrempeln könnten. Etwa, dass Laien und insbesondere Frauen wesentlich mehr zu sagen haben. Die Weltsynode ist natürlich auch ein Thema auf der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe. In dieser Woche sind sie in Fulda beieinander. Fünf von ihnen werden bei der Weltsynode dabei sein, zwei davon aus Bayern. In Fulda haben sie von ihren Erwartungen und Hoffnungen erzählt. Das MKR war mit dabei.
Weit gespannt und unterschiedlich sind die Erwartungen und Hoffnungen allein schon unter den deutschen Bischöfen. Besonders deutlich wird das an der Frauenfrage in der katholischen Kirche. Dabei wird sie auf der Weltsynode bestimmt nicht entschieden. Papst Franziskus hat sie schon im Vorfeld in eine Expertengruppe ausgelagert. Die wird in Rom aber ihre Zwischenergebnisse vorstellen und vielleicht Weichen für die Zukunft stellen. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, spricht sich klar dafür aus, Frauen zur Diakoninnenweihe zuzulassen.
Ich spüre, dass die Berufung von Frauen zu diesem Dienst in der Kirche vorhanden ist, gelebt wird, ausgebildet wird. Ich bin im Gespräch mit vielen solcher Frauen. Ich sehe aber auch, wie spannungsreich das ist.
Denn es gibt ein Dokument vom Papst Johannes Paul II., das die Priesterweihe für Frauen verbietet. Ob das auch für die Weihe zur Diakonin gilt, ist umstritten. Das Diakonat schließt etwa aus, die Messe zu feiern oder Beichten abzunehmen. Georg Betzing hält da aber einen Weg für möglich wie beim ständigen Diakonat der Männer. Der Vatikan hat da vor einem halben Jahrhundert die Entscheidung den Bischofskonferenzen der einzelnen Länder überlassen.
Und nach 50 Jahren oder über 50 Jahren ist es so, dass in Teilen der Weltkirche es der Diakonat des Mannes lebt und in anderen noch nicht. Warum soll das nicht für den Diakonat der Frau auch gehen? Ich wünsche es mir sehr.
Eine Hoffnung, die der Augsburger Bischof Bertram Mayer dämpft. Er fürchtet, dass hier zu hohe Erwartungen geweckt und dann enttäuscht werden. Denn natürlich stellt sich die Frage, ob der Diakonat der Frau nicht die erste Stufe zu anderen Weiheämtern ist, die Papst Johannes Paul II. Klar ausgeschlossen hat.
Wie wollen wir Frauen zu Diakoninnen sakramental weihen, wenn wir ihnen dann die beiden anderen Stufen Priester und Bischof vorenthalten? Deshalb glaube ich, ist es unrealistisch, hier auf dieser Synode von einem Durchbruch zu sprechen.
Bischof Mayer sieht auch keinen Spielraum, es den einzelnen Bischofskonferenzen zu überlassen, den Frauendiakonat einzuführen. Für wesentlich realistischer hält er es, wenn Oberhirten mehr Frauen auf Chefsessel in ihren Bistümern heben.
Nämlich auch Frauen wirklich von den Verantwortungsbereichen nach vorne und nach oben bringen. Einfach Stellen mit Frauen zu besetzen, wo keine Weihe unbedingt notwendig ist.
So hat Bischof Mayer in Augsburg eine Hauptabteilungsleiterin für Grundsatzfragen des Glaubens und der Liturgie eingesetzt. Damit liegt er auf einer Linie mit Stefan Oster. Auch der Passauer Bischof gehört zu den rund 360 Delegierten der Weltsynode. Unter ihnen sind erstmals Frauen vertreten und stimmberechtigt. Und nach den Erfahrungen der vorangegangenen Synodentreffen legt Bischof Oster der Weltsynode eine enorme Bedeutung bei. Selbst wenn viele inhaltliche Fragen auch danach weiter in der Schwebe bleiben.
Das schwankt ja zwischen, es ist banal, gut, dass wir miteinander geredet haben, und andere sagen, das verändert die Kirche so, wie es Zweite Vatikanum die Kirche verändert hat. Also in dieser Bandbreite. Und ich neige dazu eher zur zweiten Position. Ich neige eher dazu, dass das etwas ist, was die Kirche in einem sehr tiefen Sinn verändern kann.
Bischof Oster sieht die Kirche durch die Weltsynode auf dem Weg zu einem neuen Stil, in dem die Stimme aller Gläubigen beachtet wird und gleichzeitig die Bischöfe eine herausgehobene Entscheidungsbefugnis behalten. Theologisch gesprochen, dass Synodalität und Hierarchie sich ergänzen. Die Weltsynode mit unterschiedlich geprägten Teilnehmern aus allen Kontinenten schließt für Stefan Oster jedenfalls neue Horizonte auf.
Dass wir uns miteinander auf den Geist Gottes ausrichten, auf das Wort der Schrift ausrichten, miteinander in ein Gespräch kommen, wo wir nicht sofort wissen, was mir der andere jetzt ohnehin sagen wird, sondern dass ich sage, ich glaube dir, dass du auch was Gutes willst für die Kirche, auch wenn du anders tickst als ich, dass wir uns gewissermaßen Polarisierungen überwindend auf einer tieferen Ebene begegnen. Wenn wir das lernen, dann ist echt viel gewonnen für die Glaubwürdigkeit der Kirche.
Der gelernte Journalist Stefan Oster ist deshalb froh, dass die Synodensitzungen ohne Medien stattfinden und nur wenige Pressekonferenzen angesetzt sind. Schnelle Statements und Sprüche für die Öffentlichkeit hält er für ungeeignet, wenn sich ein freier Austausch und gegenseitiges Verständnis entfalten sollen. Die deutschen Synodenbischöfe wollen jetzt jedenfalls bis Ende Oktober gegenüber den Medien schweigen, was sich auf der Weltsynode tut. Von der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda, Alois Bierl für das MKR.
Kürzere Öffnungszeiten unter der Woche und freitags, da bleibt die Kita auch schon mal geschlossen. Eltern mit Kleinkindern können ein Lied davon singen, vom Fachkräftemangel in bayerischen Kitas. Mit Quereinsteigern will die Staatsregierung jetzt gegensteuern.
Die vielleicht schon 20 Jahre in der Verwaltung waren und dann sagen, okay, jetzt bin ich so in der Mitte meines Arbeitslebens oder im Dreiviertel meines Arbeitslebens, ich möchte jetzt gern was anderes machen, das vielleicht für mich mehr Sinn ergibt oder sinnstiftender ist. Und das macht eigentlich auch die ganzen Gruppen so spannend, weil wir diese viel beschworene Diversity in den Gruppen leben. Also weil es wirklich über alle Gesellschaftsschichten geht.
Beruflich nochmal ganz neu beginnen. Das bietet die Weiterbildung zur Kita-Fachkraft in insgesamt 5 Modulen. Die werden auch von der Kolping-Akademie München angeboten. Monika Röhrig leitet dort das Ressort berufliche Bildung. Sie kennt die Kritik am Weiterbildungskonzept, nämlich die Inhalte würden nicht so gut vermittelt wie in der klassischen Ausbildung.
Man denkt, das Gesamtkonzept ist der einfachere Weg, zur pädagogischen Fachkraft zu werden. Ist aber nicht ganz so genau, weil zwischen Modul 2 und 3 braucht man mindestens 800 Praxisstunden. Und zwischen Modul 4, also nach Modul 4 ist man pädagogische Ergänzungskraft, und zwischen Modul 4 und 5 braucht man mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als pädagogische Ergänzungskraft. Also hat man da schon mal 2 Jahre, dann hat man da 3, 4, also es sind genauso 4, 4,5, 5 Jahre, bis man wirklich fertig ist.
Die ersten Assistenzkräfte hat die Kolping-Akademie bereits ins Berufsleben entlassen. Wie viele tatsächlich bis zum Schluss durchhalten und eine Fachkraft werden, die der Erzieherin gleichgestellt ist, wird sich aber erst noch zeigen, erklärt Röhrig.
Es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Also es ist auf gar keinen Fall ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, es ist schon der richtige Weg, aber es wird schon ein bisschen dauern, bis man hinterherkommt beim Fachkräftemangel.
Monika Röhrig von der Kolping-Akademie. Sie ist heute Abend ab 19 Uhr zu Gast in der Kolping-Stunde bei meinem Kollegen Paul Hasel. Und dort erklärt sie ausführlich die verschiedenen Weiterbildungsmodule auf dem Weg zur Kita-Fachkraft. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf münchner-kirchenradio.de oder bei allen gängigen Streamingdiensten. Grüß Gott, Sie hören das Münchner Kirchenradio mitten während der Wiesen und ja, auf der Theresienwiese, da wird aktuell gerade viel Händel, Ochsen, Semmeln, Brezen und Bier serviert und ja, während diese kulinarischen Genüsse jetzt 2 Wochen lang zelebriert werden, steht dann auch mit dem letzten Wiesentag ein kirchliches Dankfest für Lebensmittel auf dem Programm, nämlich Erntedank. Und dass wir Menschen zu Lebensmitteln durchaus ein ambivalentes Verhältnis haben. Einerseits zelebrieren wir das Essen sehr, andererseits gehen wir mit Lebensmitteln vielleicht auch nicht immer so um, wie es wertschätzend gedacht wäre. Und genau darum geht es in Innehalten, dem Magazin des Michaelsbundes. Und gerade mit dieser Thematik Lebensmittelverschwendung hat sich Joachim Burkhardt beschäftigt und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Joachim, warum ist das immer noch ein aktuelles Thema?
Ja, servus und guten Appetit erstmal. Also es ist leider immer noch Tatsache, dass unglaubliche Mengen von Lebensmitteln weggeworfen werden. Da gibt es unterschiedliche Studien, die führen zu kaum glaublichen Zahlen. Also da ist die Rede von über 10 Millionen Tonnen Lebensmitteln, die allein in Deutschland jedes Jahr im Müll landen. Und ich bin dieser Frage mal nachgegangen, was ist das eigentlich alles für Lebensmittelmüll? Wo kommt der zustande? Bei welcher Gelegenheit? Warum eigentlich? Und ja, wie könnte man daran vielleicht etwas ändern? Eine spannende Geschichte, die mich in Supermärkte geführt hat, die mich auch zu einer Familie geführt hat, die immer wieder Essen rettet vor der Tonne und übrigens auch 2 sehr hungrige Schweine im Garten stehen hat, die auch noch mithelfen dabei bei der Restverwertung. Und ja, so ist eine große Geschichte entstanden, die im aktuellen Innehalten-Magazin nachzulesen ist.
Erntedank ist das nächste Fest, was ansteht. Gleich danach geht's aber weiter mit einem absolut unfestlichen Datum, nämlich der 7. Oktober steht an, der erste Jahrestag des großen terroristischen Überfalls auf Israel. Und dem nehmt ihr euch auch im Magazin an. Wie denn?
Ja, wir bringen zu diesem traurigen Jahrestag zwei interessante Beiträge. Einen Kommentar, inwieweit dieser Konflikt oder dieser Krieg, muss man ja sagen, mittlerweile auch auf Europa und die ganze Welt ausstrahlt. Was hat sich eigentlich verändert seit diesem 7. Oktober 2023 auch bei uns hier im Land? Eine sehr spannende Frage. Und wir haben zudem auch ein Interview geführt mit einem deutschen Theologen, der in Jerusalem lebt, und ihn gefragt, wie hat sich das Leben vor Ort verändert? Wie ist eigentlich die Situation und die Stimmung in Israel seit diesem schrecklichen Ereignis vor einem Jahr?
Einfach wirklich Geschichten auch zum Innehalten, im Innehalten. Magazin ab sofort in vielen Kirchen des Erzbistums oder natürlich auch in der Michaelsbund-App zum digitalen Nachlesen. Wo auch immer Sie reinlesen, wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 120 Millionen Euro hat der neue Film von Francis Ford Coppola gekostet. Weil er keine Geldgeber fand, hat er das Geld kurzerhand aus eigener Tasche bezahlt und sogar ein Weingut verkauft. Diese Woche kommt der Film jetzt in die Kinos. Thomas Bremser fasst ihn und die anderen neuen Kinofilme der Woche zusammen.
Münchner Kirchenradio. Filmtipp.
Das Ende der menschlichen Spezies wird sein, dass sie letztendlich an der Zivilisation zugrunde geht.
Megalopolis ist der neue Science-Fiction-Blockbuster von Francis Ford Coppola über den Niedergang der Menschheit. Der droht in der fiktiven Stadt New Rome, bis der Visionär Caesar das Zepter übernimmt.
Es besteht dringender Bedarf an einer großen Debatte über die Zukunft.
Der Bürgermeister von New Rome setzt auf Tradition, Caesar auf Fortschritt.
Mein Plan, eine Stadt, von der die Menschen träumen können. Megalopolis.
Megalopolis ist ein sehr eigenwilliger Film, der ziemlich verrückt ist und wohl nicht allen gefallen wird.
Es gibt noch so viel zu vollbringen. Los.
Leichtere Kost kommt aus Deutschland.
Oh la la. Mehr Französisch kann ich leider nicht.
Die Schule der magischen Tiere ist ein absoluter Zuschauermagnet. Jetzt kommt Teil 3 mit neuen sprechenden Tieren in der Wintersteinschule.
Oh, eine Katze. Wie süß.
Katze, wenn ich bitten darf.
Im dritten Teil kommt es zu einigen Konflikten in der Schulklique und Influencerin Helena bekommt mit Silas einen neuen Verehrer.
Du und ich, wir bekommen gleichzeitig unser magisches Tier. Wenn das kein Zeichen ist.
Ein Zeichen? Wofür?
Dafür, dass wir nach der Schule zusammen Eis essen gehen sollten.
Der Hype geht weiter. Die Schule der magischen Tiere 3 ist tiefgründiger als die anderen Teile. Ein vierter kommt im nächsten Herbst.
Dieses Seil wird euer Leben retten.
Im Horrorfilm Never Let Go, Lass niemals los, kann ein Seil Leben retten.
Lass niemals los.
Nach der Apokalypse lebt eine Mutter mit ihren Zwillingssöhnen in einer Hütte im Wald. Die drei dürfen nur raus, wenn sie an einem Strick gebunden sind. Sonst holt sie das Böse.
Wenn es euch auch nur einmal ohne Seil berührt, dann wird es von euch unweigerlich Besitz ergreifen.
Halle Berry und ein Horror, der sich langsam aufbaut und das Publikum dann bis ins Mark trifft.
Lass niemals los.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.